In der sozialen Welt geht es heute um das Thema Vielfalt Familie. Es gibt Mehrgenerationenfamilien, kinderreiche Familien, Patchworkfamilien, alleinerziehende Mütter und Väter, Regenbogenfamilien, binationale Familien. Was ist überhaupt eine Familie? Wie verschieden sind die Vorstellungen von Familie? Ist die Familie die Keimzelle des Staates? In Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates skizziert Friedrich Engels, wie die Monogamie für die Frau zusammen mit dem Privateigentum entstand. Die monogame Familie ist für die Herrschaft des Mannes gegründet. Der ausdrückliche Zweck ist die Erzeugung von Kindern unbestrittener Vaterschaft. Familienvater, Familienmutter, Familiendrama, Familienministerium, Familienvielfalt. Ich habe mit 7 Menschen Interviews über ihre Erfahrungen und Vorstellungen von Familie geführt. Petra Finsterle ist die Gründerin des Club Voltaire München. Mit strahlenden Augen erzählt sie, was für sie Familie ist.
Familie da, wo Menschen sind, die ich lieb habe und die mich lieb haben.
Willst du mir was über deine Familienkarriere oder über deine Familiengeschichte erzählen?
Meine Familiengeschichte ist sehr kurios. Der beste Studienfreund meines leiblichen Vaters, der Türke war, leider schon tot ist, hat meine Mutter dann geheiratet, nachdem der Türke wieder in die Türkei zurückgegangen ist, zu seiner anderen Familie, die schon existierte. Dann hat der türkische Vater zu seinem besten Studienfreund gesagt, weißt du was, pass mir gut auf meine liebe Helga auf, am besten du heiratest sie. Und dann hat mein Stiefvater, bei dem ich dann eben aufgewachsen bin, das wirklich gemacht. Ein sehr lieber, zurückgenommener Mensch, eigentlich ein Anti-Mann, der die Familie auch nicht geleitet oder geführt oder sonst was hat, sondern bei uns haben immer die Frauen das Sagen gehabt und die Männer haben sich zurückgenommen. So war es bei uns in der Familie. Ich habe dann noch einen Stiefbruder gekriegt, der auch so wie mein Stiefvater drauf war, immer sehr zurückgenommen und sehr liebenswürdig aber und blitzgescheit. Und mein Stiefvater, die engste Verbindung war immer über die Arbeit. Wenn er mir über seine Arbeit erzählen konnte, dann hat er stundenlang mit mir geredet. Ansonsten war er nicht sehr kommunikationsfähig, leider. Aber meine Mutter und ich sind lebenslustig, haben immer gemacht, was wir wollten. Meine Mutter hat mal den Spruch losgelassen, weißt du was, ich erlaube dir das sowieso, weil sonst machst du es, ohne dass ich es dir erlaube. Also erlaube ich es dir lieber.
Ja, sehr schön. Wie ist dein heutiges Familienumfeld?
Ich wohne in einer Wohngemeinschaft, da wohnt mein älterer Sohn noch mit mir, der schon eine Tochter hat, die 6 Jahre alt ist, die ich über alles liebe, die aber leider nicht zusammen wohnen. Aber wenn wir uns sehen, ist es so, als wenn wir, naja, da ist so eine große Verbundenheit da zwischen ihr und mir, das ist einfach großartig und einfach herzerwärmend schön. Und ansonsten ist es so, dass mein Ex-Mann und ich nach wie vor eine sehr gute Beziehung haben, uns beide noch um die Söhne und um die Probleme der Familie, der Urfamilie kümmern und ansonsten mit unseren neuen Lebenspartnern glücklich sind. Aber alle sind zusammen, können zusammenkommen, können sich unterhalten und so weiter. Ganz prima.
Der Menschenbeobachter Günter Gerstenberg spricht über sein Familienbild. Ich bitte den temporären Brummton zu entschuldigen.
Ich schätze mal, dass ich, wenn ich an eine Familie denke, natürlich an die Familie denke, in der ich als Kind vor ungefähr einem halben Jahrhundert aufgewachsen bin. Und das war halt die klassische bürgerliche Kleinfamilie. Da gab es den Vater, den Pater Familias, und der war, ja, sage ich mal, zuständig für die Außenpolitik, also für Geld verdienen. Der war in der Hierarchie das Oberhaupt, der entschied und der bestrafte und der belohnte. Und auf der anderen Seite gab es die Mutter. Und die Mutter war die sogenannte Hausfrau, die war zuständig für die Innenpolitik, die besorgte den Haushalt. Und ja, die putzte halt und bügelte und kochte. Und die war reduziert auf die Organisation dieser familialen Binnenwelt. Und ich erinnere mich noch gut, wie halt irgendwann im Radio mal einer so gesagt hat, dass die Familie die Keimzelle des Staates ist. Und viel später wurde mir dann auch klar, die bürgerliche Kleinfamilie, die ist nicht nur ein starres Abbild des Staates, in dem ein Oben und ein Unten sich gegenseitig bedingen, sondern ja, das ist die Basis des Staates, die Urzelle des Staates. Und das sind, in dieser Struktur sind die Leute aneinander gekettet, und da der Ausbruch bei solchen gewaltsamen Aneinanderkettungen nur gewaltsam vonstatten gehen kann, wächst halt der Hass. Ich habe das Ganze als Hölle empfunden. Und ich habe später kapiert, die Heirat meiner Eltern und die Heiraten von allen Erwachsenen, das waren immer Illusionen und Idylle, so im weißen Kleid und mit Orgelmusik und Kirche und Rumpelpumpe. Und darauf folgte dann die Realität, der Alltag, und das war dann immer die Hölle. Also für mich ist Familie eigentlich Hölle.
Welche Schlussfolgerungen hast du daraus für dein eigenes Leben gezogen?
Ich bin in so einer Hölle aufgewachsen. Ich war wie viele andere auch vor einem halben Jahrhundert in einer schwierigen Situation, dass sie sich entweder umbringen, dass sie Autisten werden, dass sie angepasste Duckmäuse und autoritätshörige Kriecher werden, die dann nach oben buckeln und nach unten treten, oder dass sie einfach abhauen. Einfach weg, nichts wie weg. Und ich bin halt abgehauen. Und früher hat man dann uns Kinder, die wir abgehauen sind, immer mit der Polizei zurückgebracht. Oder die sind sogar von allein zurückgekommen. Und das war dann die schlimmste Demütigung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und wenn man abgehauen ist und man ist nicht zurückgebracht worden, dann hat man eben etwas anderes ausprobiert. Also meine Generation hat also um 1968 dann andere Lebensformen ausprobiert, Wohngemeinschaften, antiautoritäre Experimente. Also wir sind mit Gewalt ausgebrochen, und die, die es geschafft haben, wegzubleiben, die haben halt dann was anderes gemacht.
Und was haben die gemacht?
Also erst einmal in Frage stellen dieser überkommenen Regeln des üblichen Zusammenseins mit den ganzen Rollen. Also der Mann hat bestimmte Rollen, die Frau hat bestimmte Rollen. Wir haben halt diese Rollen in Frage gestellt. Ich habe keine Lust gehabt, diese Männerrolle mit dem Familienvater und mit dieser ganzen Knochenarbeit, mit Autorität. Der Herrscher strengt sich ja auch unglaublich an, und es geht ja auch auf seine Kosten. Also Männer sterben ja nicht nur deshalb früher, weil sie vielleicht das schwächere Geschlecht sind, sondern weil sie auch in diesem Patriarchat so Autoritäten repräsentieren müssen. Das geht einfach an die Substanz. Also dieses Aufbrechen der Rollen, dieses Aufbrechen der Kleinfamilie hin zu selbstbestimmten Lebensformen. Und da geht es halt in dieses Patchwerken rüber, nämlich nicht mehr diese verwandtschaftlichen Beziehungen oder diese verheirateten Beziehungen, sondern Beziehungen, die auf Freiwilligkeit beruhen und wo man wirklich mit jemand anderem zusammen sein will. Also experimentieren und dann sich ein eigenes Patchwork-Geflecht aufbauen. Und bei mir ist es halt heute so, in meinem Patchwork-Geflecht, das sind ein paar Ausländer. Der Sohn meiner Freundin hat wiederum eine Freundin, deren Kinder dann von einem anderen Mann stammen. Dann gibt es Freunde, die haben auch wieder Kinder, die nicht von ihnen sind. Und das ist alles bunt gemischt und nicht formal aneinander gekettet, sondern das beruht halt auf Freiwilligkeit. Also ich finde halt, das Schöne ist, dass in so einem Patchwork jeder und jede sich immer wieder neu fragen muss, will ich diese Beziehung? Und wenn ich sie nicht will, dann löse ich sie einfach ohne große Umstände auf. Das heißt, ich bespreche natürlich dann schon mit dem anderen, aber ich muss jetzt nicht mich scheiden lassen und ich muss jetzt nicht den Staat bemühen und muss nicht den ganzen formalen Mist, diese goldenen Ketten auseinanderschneiden, sondern das sind halt dann Beziehungen von freien Menschen miteinander. Ich finde, da hat der Erich Mühsam endlich etwas erreicht. Er hat ja Anfang der 30er Jahre gesagt, kein Mann gehört einer Frau und keine Frau gehört einem Mann. Besitzverhältnisse in Beziehungen sind immer eine Katastrophe. Und heute sind wir eigentlich, finde ich, schon ein bisschen besser geworden. Die kleinbürgerliche Ehe ist ein Auslaufmodell. Und heute ist es nicht mehr so häufig, dass ein Mann behaupten kann, er besitzt eine Frau, oder eine Frau behaupten kann, sie besitzt einen Mann.
Gibt sich ja immer noch, aber es hat sehr abgenommen. Ne?
Es hat abgenommen. Mhm. Also ich denke mir, man ist da auf dem richtigen Weg.
Und mein vorformatiertes Hirn fragt da nach der Verantwortung. Können die Kinder in solchen selbstgebastelten Familien leben und überleben?
Also ich habe halt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, jedenfalls die Kids. die ich erlebt habe in solchen freiwilligen Patchwork-Beziehungen, die haben zwar jetzt nicht diese unmittelbare ausschließliche Bezugsperson, sondern das sind halt vielleicht 2, 3, 4 Männer, die dann sich abwechseln in der Rolle des Vaters. Also ich behaupte mal, ein Kind braucht schon sowas wie mütterliche Gefühle und väterliche Gefühle von irgendwelchen Erwachsenen. Das schätze ich mal, dass das so ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaub's. Und diese väterlichen Gefühle und diese mütterlichen Gefühle können aber auch 2, 3 Menschen einfach entwickeln und dem Kind geben. Und da gibt es also auch eine Vertrauensbasis. Die muss also nicht blutmäßig, wie man früher so gesagt hat, Blut ist schwerer als Wasser. Das war auch so ein saudummer Spruch. Das muss also nicht, man muss eigentlich nicht mit jemandem verwandt sein, um eine wunderbare, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Finde ich.
Ja, finde ich auch.
Gell?
Hallo, hier spricht Josef Hader. Sie hören Radio Lora 92,4. Total interessantes Radio, weil man kann von einer Stunde auf die andere nicht sicher sein, wer da sendet. Unterschiedlichste Weltanschauungen. So bunt erleben Sie Radio sonst nie. Bleiben Sie dran.
Lora München, das freie Radio auf der 92,4 von 17 bis 24 Uhr.
Im Film »Meine Entscheidung« von Janina Heckmann und Gitte Hellwig erzählen 5 Frauen von ihren Erfahrungen um Schwangerschaftskonflikt und Abtreibung. Dana, eine junge Frau aus Jena, entschließt sich nach anfänglichem Zweifel doch dafür, das Kind auszutragen. Sie wird es mit ihrer WG-Partnerin und Freundin zusammen großziehen. Für diese Form der Elternschaft gibt es noch keine Schubladenbezeichnung. Die Bezeichnung Regenbogenfamilie gibt es hingegen schon einige Jahre. Darüber habe ich mit der Sozialpädagogin Stefanie Gerlach gesprochen. Sie arbeitet als freiberufliche Referentin zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen. Stefanie Gerlach lebt mit Frau und Tochter in München.
Eine Familie hat für mich ganz viele verschiedene Gesichter. Im Wesentlichen geht es für mich darum, dass mehrere Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und in Liebe und Verbundenheit, in welcher Lebensform auch immer, zusammenleben, sich umeinander kümmern, füreinander einstehen. Es müssen dabei nicht zwingend mehrere Generationen dabei beteiligt sein. Auf der anderen Seite, Familie ist da, wo Kinder sind, das finde ich auch, aber ich sehe es nicht so ausschließlich. Die Wahlfamilie, die sich Menschen jenseits ihrer Blutsbande aussuchen und auswählen über die Jahre hinweg, ja, das ist auch Familie.
Im Berliner Querverlag ist in diesem Jahr Ihr Buch Regenbogenfamilien erschienen. Was ist eine Regenbogenfamilie?
Eine Regenbogenfamilie, das ist eine Familie mit mindestens einem lesbisch, schwulen oder auch transidenten oder bisexuellen Elternteil. Dabei ist auch nochmal wichtig, dass sich diese Person in irgendeiner Form der queer Community oder eben der lesbisch-schwulen Community zugehörig fühlt und sich eben selbst auch so definiert.
Wie können sich homosexuelle Menschen, Paare ihren Kinderwunsch verwirklichen?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es können sich Lesben und Schwule zusammentun und eine sogenannte queer Family mit mehreren Elternteilen gründen. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass man erstmal entscheiden muss, wer jetzt das Kind austragen soll, wer den Samen spenden soll, ob es überhaupt ein leibliches Kind sein soll, weil über Adoption und Pflegschaft gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Lesben und Schwule sich ihren Kinderwunsch erfüllen.
Sie widmen dem Thema Leihmutterschaft in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel. Ich finde dieses Wort schon so ganz unheimlich, Leihmutterschaft. Und ich finde es auch so aus westlicher Sicht so etwas anmaßend, zum Beispiel Frauen in Indien wirklich als Brutkasten zu benutzen, um sich den Traum vom biologisch eigenen Kind zu erfüllen. Ich fand, es wurde so etwas unkritisch betrachtet.
Ja, ich habe es einfach als eine reale Möglichkeit, die von schwulen Männern in Anspruch genommen wird, dargestellt und habe mich eines Kommentars, ich will mal so sagen, ein Stück verweigert. Weil ich finde das schwierig. Ich finde, es gibt da zu viel zu sagen. man kann das natürlich kritisch sehen. Ich sehe das durchaus auch kritisch. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schwierig, von vornherein zu sagen, ja, also wenn schwule Männer qua Lebensform, dann sollen sie eben auf eine leibliche Elternschaft verzichten. Das finde ich alles auch schwierig. Und natürlich bin ich nicht eine Befürworterin von ausbeuterischen Machenschaften rund um diese Thematik. Ich denke, es gibt Agenturen, die in diesem Bereich tätig sind, die durchaus legal und in akzeptabler Weise mit dieser Thematik umgehen. Ich weiß aber auch ganz genau, dass da auch Machenschaften zu finden sind, die alles andere als in Ordnung sind.
Und das Thema Leihmutterschaft betrifft ja auch nicht nur homosexuelle Männer, genauso heterosexuelle Paare, die unbedingt ein genetisch eigenes Kind haben wollen. Sie haben auch ein Buch geschrieben, und was sagen die Kinder dazu? Was sagen denn die Kinder dazu?
In diesem Buch, da geht es um Porträts von Töchtern und Söhnen lesbischer und schwuler Eltern. Und diese Töchter und Söhne sind zwischen 6 und 31 Jahren alt. Also es gibt da eine große Bandbreite. Die eint eben alle, dass sie in einer lesbischen oder schwulen Familie aufwachsen bzw. aufgewachsen sind. Und ihre Erfahrungen sind so unterschiedlich wie ihre Lebensgeschichten. Aber es eint doch alle eine Geschichte, nämlich dass sie sich in ihrer Familie selber mehrheitlich sehr wohlfühlen, dass sie aber ihre Umwelt doch immer mal wieder als homophob erleben und dass die Schule ein Ort der Diskriminierung ist, nach wie vor.
Ich habe jetzt auch im Vorfeld zu der Sendung von vielen gehört, dass es eben unnormal wäre, wenn Kinder nicht bei verschiedenen geschlechtlichen Eltern aufwachsen. Aber der Vorwurf könnte dann genauso gut an alleinerziehende heterosexuelle Mütter gehen, weil die können ja auch nur zwangsläufig eine Geschlechterrolle ihrem Kind bieten. Ich bin der Ansicht, die Hauptsache, die Bezugspersonen oder die Menschen, die um die Kinder rum sind, sind lieb zu ihnen und fördern sie, völlig egal, zu welchem Geschlecht sie gehören und welche Geschlechteridentität sie haben oder welche sexuelle Identität sie haben. Hauptsache, die Kinder haben ein liebevolles Umfeld.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Das Geschlecht der Eltern ist sekundär. Kinder suchen sich sowieso ihre Bezugspersonen auch sehr, sehr gerne außerhalb der Familie. Die suchen sich das, was sie brauchen. Und in der Regel ist bei Regenbogenfamilien sowieso ist meistens so, dass sie auch ganz besonders darauf achten, dass auf jeden Fall irgendwelche verschiedengeschlechtlichen Bezugspersonen da zur Verfügung stehen. Die geben sich ganz besonders Mühe, dass da alles vorhanden ist.
Sie erwähnen in Ihrem Buch die erste deutschsprachige Studie zu Kindern aus gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Und laut dieser Studie sind die Regenbogenfamilien zu 93% Mütterfamilien.
Ja.
Und die meisten Kinder schwuler Eltern wachsen bei ihren Müttern auf. Und nur 7% der Kinder haben ihren Lebensmittelpunkt bei zwei Vätern.
Ja.
Und das ist ja dann irgendwie auch sehr ähnlich zur Hetero-Welt, dass Kinder dann meistens bei den Müttern sind.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wenn jetzt ein Mann und eine Frau eine heterosexuelle Beziehung geführt haben, Kinder haben und der Mann die Familie irgendwann verlässt, um sich einem schwulen Leben zu widmen, dass es einfach dann häufig so ist oder in der Regel so ist, dass die Kinder bei der Mutter bleiben und dass die Väter ihre Kinder halt an Wochenenden oder in den Ferien sehen.
Aber dass eben auch in rein schwulen Beziehungen denn doch nur 7% der Gesamtkinderanzahl bei den Vätern ist, finde ich dann schon sehr wenig.
Ich denke, dass es für schwule Männer einfach sehr viel schwieriger ist, zu Kindern zu kommen. Also da geht es ja hauptsächlich um die Kinder, die nach einem schwulen Coming-out in eine Familie hineingekommen sind. Mhm. Und das ist für schwule Männer sehr viel schwieriger.
Sicher, eine Frau kann immer
eine Frau kann einfach, lesbische Frauen können einfach über eine Samenspende, eine leibliche Elternschaft, zwar auch mit einigen Hindernissen, aber doch noch relativ leicht in die Tat umsetzen, wenn man es jetzt mit schwulen Männern vergleicht. Mhm.
Paula Domröse arbeitet als Lehrerin an einem Münchner Gymnasium. Sie erzählt aus ihrem beruflichen Alltag mit Kindern und deren Familien.
Familie ist für mich zunächst mal Eltern und Kind. Kleinfamilie besteht aus Eltern und einem Kind. Und dann ja, kann es ja sein, dass mehrere Kinder sind, das ist auch Familie. Und Großfamilie, da gehören natürlich dann die Großeltern dazu. Und je nachdem auch Tanten und weitere Verwandtschaft. Also inhaltlich dazu gehört, würde ich sagen, es gehört ein Vertrauensverhältnis dazu. Man ist füreinander da, man sorgt sich umeinander, man steht füreinander ein, wenn Probleme entstehen. Sei es jetzt mit den Kindern in der Schule, sei es Krankheitsfälle. Im Idealfall, würde ich sagen, kann man halt auf die Familie zählen, auf die Familienmitglieder.
In Ihrer Schulpraxis als Lehrerin haben Sie ja sicher viele Familienkonstruktionen erlebt. Können Sie sagen, wie sich das auf das Glück und die Lebensfreude der Kinder auswirkt? Ist es wichtig, ein konservatives Familienkonstrukt zu erleben, oder kommt es darauf an, dass die Kinder glückliche Bezugspersonen, glückliche Eltern haben?
Ich als Lehrerin stehe ja vor der Klasse und kriege eigentlich zunächst mal gar nicht so richtig mit, welche Familien hinter den Kindern stehen, und nehme auch alle Kinder so, wie sie sind, und sie sind für mich alle gleich. Die Familie als solche lerne ich eigentlich so kaum kennen. Ich lerne die Eltern in der Sprechstunde kennen, bei Elternabenden. Und in diesem Fall geht es meistens um schulische Probleme, das heißt eigentlich um die Leistungen, Noten. Und insofern spielt die Familie jetzt in meinen Augen, also in meiner Lehrertätigkeit, eigentlich erst eine sekundäre Rolle. Wie gesagt, in der Sprechstunde lerne ich meistens die Mütter kennen, die zu mir kommen, und die weniger die Väter. Aber ich finde, es geht auch um den Schultyp. Ich bin im Gymnasium, und dann geht es noch um den Stadtteil. Also, und in dem Stadtteil, in dem ich unterrichte, sind die Eltern zum Teil auch dann gemeinsam in die Sprechstunde gekommen. Dann hatte ich immer so den Eindruck, eigentlich einer harmonischen Familie, wenn sie in die Sprechstunde gekommen sind, eben als Eltern, dann sah das für mich nach außen immer so ganz angenehm glücklich aus. Und in solchen Fällen kommen die Eltern ja auch, um hauptsächlich den Notendurchschnitt zu hören und zu überlegen, was sie bezüglich der Leistung für ihre Kinder tun können. Und ich glaube, dass man da als Lehrer kein objektives Bild und keinen tiefen Einblick in die Familiensituation bekommt, weil diese Sprechstunden viel zu kurz ausfallen. Das sind 5 Minuten pro Eltern. Also man hat da eigentlich nur ein falsches Bild möglicherweise, weil die Eltern dann harmonisch erscheinen und man hat keinen Einblick in die Familie selbst. Ich muss sagen, ich kann ziemlich wenig dazu sagen, weil ich als Lehrer ganz wenig erfahre. Und auch gar keine Zeit hat mich da, Zeit ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber keine Möglichkeit habe, mit den Eltern lange zu sprechen. Außerdem gibt es den Schulpsychologen, sollte es Probleme geben. Meistens eben hängt es mit der Leistung zusammen, besonders im Gymnasium eben. Und wenn das Schwänzen oder wenn irgendwelche Störungen vorhanden sind, dann ist der Schulpsychologe zuständig. Und in meiner Schule gibt es für etwa 1000 Schüler einen Schulpsychologen mit einer bestimmten Sprechstunde in einmal in der Woche, glaube ich. Das ist dann derjenige, der sicher einen tieferen Einblick hat in die Familie.
Und wenn ein Kind unglücklich in der Schule ist oder schlecht, dann kann das aber nicht mit einem bestimmten Elternhaus verbunden werden.
Natürlich ist es so, wenn ein Kind auffällt, also sagen wir mal, es stört viel, es schwätzt viel, es vergisst dauernd seine Hausaufgaben, es schreibt schlecht, es ist irgendwie auffällig im Verhalten, dann würde ich sofort nachfragen, würde mir denken, was ist da los, was ist in der Familie los, stimmt was nicht, und mir meine Gedanken machen, aber würde die Mutter in die Sprechstunde bitten und würde mir meine Gedanken machen, natürlich, und würde nachfragen, vielleicht. Oft sagen die Eltern dann aber auch nicht viel. Die Eltern erscheinen wirklich erst, wenn der Notfall eintritt, wenn Kinder schlechte Noten haben und das Klassenziel gefährdet ist. Und vorher wird dem Lehrer nicht viel anvertraut. Ergänzend kann ich sagen, dass man eigentlich erst was erfährt oder erst sich wirklich vertieft Gedanken macht, wenn ein echtes, schlimmes Problem entsteht. Ich erinnere mich da an ein Kind aus der 7. Klasse, das ist allerdings schon länger her, habe ich dann hinterher erfahren, dass es eine Essstörung hatte und magersüchtig war und irgendwann also tatsächlich gestorben ist. Und das habe ich aber erst erfahren, als das passiert war. Und dann war das Kind aber auch, wenn ich mich zurückerinnere, relativ unauffällig und hat eben seine Hausaufgaben ordentlich gemacht, war ordentlich, hat in keinster Weise gestört. War ein Mädchen, ganz ruhiges, nettes Kind, und ich habe mir gedacht, als Lehrer, da ist alles in Ordnung, sozusagen. Hinterher habe ich gedacht, ja, es war zu still, aber ich habe nie etwas erfahren über die Familie.
Fuad Hamdan ist der Geschäftsführer des Dritte Weltzentrums in München. Er wurde 1951 im Flüchtlingslager Qalandia bei Jerusalem in Palästina geboren und kam 1969 nach Deutschland.
Eine Familie ist in der Regel ein Vater, eine Mutter und Kinder dazu. Aber wir haben die modernen, die neuen Familien, dass es auch nur aus einem Partner besteht, Vater oder Mutter und Kinder dazu. Ja, also für mich gehört zur Familie eigentlich immer Kinder. Es gibt auch Familien ohne Kinder, aber irgendwie von meinem Verständnis her, Familie ist auch was mit Kindern, mit Eltern. Ja, also das ist so eine geläufige Definition.
Du kommst aus Palästina.
Ich komme aus Palästina. Ja.
Was unterscheidet ein palästinensisches Familienbild von einem deutschen Familienbild?
Vielleicht ist das Zusammenhalt dort etwas stärker. Allein dadurch, dass die Welt dort insgesamt die Kultur nicht so modernisiert wie hier. Hier ist aufgrund der industriellen Entwicklung, ist aufgrund der zivilisatorischen Entwicklung hier, einfach sind die Familien ziemlich auseinander und der Begriff Familien ist, also es hat sich gebröselt, sagen wir so. Ne? Also viele Kinder sind kaum erwachsen, dann gehen sie aus dem Haus, wenn sie nicht gehen, manchmal werden sie fast genötigt, dass sie einen eigenen Haushalt bilden oder rausgehen. Und dort ist es nicht üblich, dort bleiben die Kinder zu Hause, auch wenn sie Eltern sind, nur wenn sie heiraten, dann gehen sie aus der Familie raus, bauen sich was Eigenes und es ist auch eventuell auch was Finanzielles, Materielles. Also hier ist man unabhängiger finanziell und materiell. Man ist mehr so in kleinen Strukturen hier, in kleinen Einheiten. Dort ist man in einem größeren Verband, in einer größeren Einheit, allein dadurch, dass man sich gegenseitig braucht und auch gegenseitig gestützt und unterstützt.
Bis zu wie viele Generationen leben in Palästina in einem Familienhaus?
Ja, zwei, drei manchmal. Aber das Bild dort auch ist im Wandel. Also die Gesellschaft ist auch im Wandel dort. Ich denke, weltweit ist es eine Entwicklung dahingehend, dass so junge Leute lieber allein wohnen wollen und unter sich bleiben wollen. Und die Wanderung vom Land, von den Dörfern in die Städte macht dort auch keinen Halt. Ja? Und bekanntlich, auch hier auf dem Land ist ein anderes Familienbild als in der Stadt. Also das heißt, auf dem Land ist der Zusammenhalt in Deutschland auch stärker als in der Stadt. Und dort kommt nach und nach auch diese Entwicklung.
Binationale Eltern haben ja nochmal mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Kannst du darüber was sagen?
Ich würde gar nicht von Schwierigkeiten reden. Also binationale Eltern ist eventuell eine Herausforderung. Also wenn ein Paar heiratet mit verschiedenen ethnischen oder kulturellen Hintergründen, natürlich in der Regel heiratet man aus Liebe in der Regel. Und man liebt sich, man ist gerne zusammen, man will auch gemeinsam was aufbauen. Und es müssen keine Probleme, also Probleme können auftauchen später mal, aber zunächst mal, es ist eine Bereicherung. Also wenn ein Kind aufwächst in zwei Kulturen, ist es was Schönes. Es beginnt eventuell zu Problemen zu werden, wenn Kinder da sind, wenn die größer werden, und es geht um die Erziehung, so, ne? Wenn zwei verschiedene Wertesysteme aufeinander treffen, dann eventuell, dass da eventuell Probleme entstehen können. Aber es müssen keine Probleme entstehen, es kann auch eine Bereicherung sein.
Wir wollen auch endlich eine Spendenaffäre. Wenn Sie uns spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt garantiert vertraulich 089 480 2851. 089 480 2851.
Das Streben von binationalen Paaren nach unbedingten Gemeinsamkeiten kann sehr anstrengend sein. Lora-Mitarbeiterin Tina Baginski lebt mit ihrem afrikanischen Partner ein anderes Modell. Du lebst in einer binationalen Familie. Was ist das Besondere für dich?
Familie möchte ich dahingehend erklären oder genauer definieren. Also Familie stellt man sich normalerweise vor mit 1, 2, 3, 4, 5 Kindern. Habe ich nicht. Ich bin auch nicht verheiratet. Trotzdem ist es für mich eine Familie. Eine Familie fängt erstmal immer mit einer Beziehung an und manchmal geht es weiter, manchmal nicht. So. Binational, mein Freund ist Afrikaner, inzwischen allerdings mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und ich bin Deutsche und wir sind seit 16 Jahren zusammen.
Was ist das Besondere an eurer Beziehung?
Das Besondere ist, dass wir aus einer relativ einseitigen Beziehung, in der ich diejenige war, die sich hier auskannte, die mit den Behörden umgehen konnte, die Sprache konnte, die ein bisschen Geld hatte, die in der sicheren Position war, gegenüber meinem Freund, sich das zu einer echten Beziehung entwickelt hat. am Anfang war ich eben die Macherin und so weiter. Und inzwischen hat mein Freund einfach, ist so angekommen hier auch bei allen Schwierigkeiten, ja, dass er eben auch einfach gelernt hat und sich zu einer Beziehung entwickelt hat.
Wie lange lebt er jetzt in
Deutschland? Ja, also wir haben zusammen gelebt. Wir wohnen jetzt in getrennten Wohnungen. Wir haben uns getroffen vor fast 17 Jahren und sind seitdem ziemlich unzertrennlich. Nur eben, wie gesagt, in getrennten Orten. 7 Jahre haben wir zusammen gelebt und dann habe ich gefunden, es ist besser, wenn wir jeder seine Wohnung hat.
Aber die Liebe ist groß.
Und ja, die ist offensichtlich groß, ja. Die war, das war auch auf den ersten Blick und ab riesigen Altersunterschied und kulturellem und religiösem und farblichem und. Aber das ist völlig wurscht und es wird eigentlich immer besser. Ich kenne sehr viele multinationale oder binationale Verbindungen und ich glaube, ich kenne keine im Bekanntenkreis, die so lange gehalten hat. Ich glaube, das hat mit meiner Geduld zu tun.
Und du hast vorhin gesagt, er ist Moslem?
Er ist Moslem. Ich bin überhaupt nichts, nein, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr ungläubig, allerdings tolerant. Es könnte ein Reibungspunkt sein. Afrikaner auf der einen Seite und dann noch ein Moslem, das ist schon ein ganz schönes Päckchen. Ne? Also von wegen reine, sehr getrennte bei ihnen zu Hause Frauen- und Männergesellschaft und Rolle und so. Also da muss man schon dran knapsen, aber ich war Gott sei Dank 5-mal auch in Afrika und kenne auch seine Familie und war auch mit ihm einmal dort und habe da sehr viel vor Ort einfach gesehen und erfahren und habe daraus gelernt, dass es jetzt nicht böser Wille ist und Gemeinheit oder so, sondern einfach völlig andere Voraussetzungen. Warum man sich verliebt, warum man heiratet, warum man zusammenbleibt, wie die Rollenverteilung ist, es ist völlig anders. Und wir gehen eben mit unserem, ja, mit unserem Bild dran und kapieren überhaupt nicht, dass der zwar auch von Liebe spricht oder von Zusammengehören, aber was ganz anderes meint.
Ein FAZ-Artikel betrachtet Alleinerziehende als Hätschel-Kinder der Nation. Eine Mutter mit 2 Kindern erhalte 1.500 Euro staatliche Unterstützung. Im Dienstleistungssektor könne sie entsprechend ihrer Qualifikation nur ein Einkommen von 1.493 Euro erzielen. Warum solle sie sich der Strapaze unterziehen, fragt die FAZ. Ein Lösungsvorschlag ist die Bereitstellung von guten Kinderbetreuungsplätzen, die bezahlbar sind. Der zweite Vorschlag ist, Lohnarbeit besser zu bezahlen. Sabine Kamola vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter in München.
Familie sind für mich schon Mutter, Vater, Kind. Es gibt aber auch Einelternfamilien, die Alleinerziehenden werden ja als Einelternfamilien bezeichnet. Ich bin ja selber auch Kind. Also es heißt immer, ich habe Eltern und ich bin ein Kind. Von daher ist für mich schon eine Einheit Eltern, Mutter, Kind. Wenn jetzt ein Paar zusammenlebt ohne Kind, dann ist es für mich ein Paar.
Mütter, die allein mit ihren Kindern leben, werden heute nicht mehr sozial geächtet. Das neue Stigma scheint das Armutsrisiko zu sein. Die alleinerziehende Mutter wird gern zur Miss Armut gekürt. Ich kenne viele nicht arme, beruflich erfolgreiche Frauen mit Kindern. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Beratungspraxis im Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter gemacht?
Also ich kenne selber schon auch viele Alleinerziehende, die arbeiten oder die finanziell ganz gut dastehen. Wir an der Beratungsstelle haben aber schon viel mit den Alleinerziehenden zu tun, die finanziell knapp dastehen, die arbeiten und oft noch ergänzend Alge 2 bekommen oder die sehr, sehr viel arbeiten und auch gezwungen sind, so viel zu arbeiten, weil der andere Elternteil oft die Väter eben keinen Unterhalt zahlen. Und ich denke, Armut ist nicht per se jetzt ein Stigma, aber es ist einfach de facto so, dass viele Alleinerziehende weniger Geld zur Verfügung haben und leicht in diese Armutsgrenze rutschen. Weil alleinerziehend und Vollzeit arbeiten und Kind betreuen ist fast unmöglich. Es geht so an der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung raus. Es ist so eine große Belastung für die Gesundheit der Mütter des alleinerziehenden Elternteils. Und es sind alle so Nebenbei-Erscheinungen, die so nicht benannt werden, die oft nicht in den Köpfen sind. Vor allem nicht in den Köpfen derer, die nicht wissen, was alleinerziehend sein bedeutet. Es ist eine unglaubliche Leistung, eine Anstrengung. Was heißt nicht zumutbar? Ich würde es niemandem empfehlen, Vollzeit zu arbeiten und dadurch ist Teilzeit, sind dann oft Arbeiten, die auch nicht gut bezahlt sind und dann ist es oft so, dass die Frauen, in der Regel sind es Frauen, die alleinerziehend eben auf ergänzend Alge 2 angewiesen sind und dann ist das Budget wirklich knapp oder sie verdienen so mehr, dass sie über das Existenzminimum kommen und fallen dadurch aber auch bei manchen Begünstigungen raus und es gibt nicht auch umsonst das Schlagwort, man arbeitet sich arm.
Ist für Väter der Alleinerziehenden-Status ein ebenso großes Armutsrisiko wie für die Mütter?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es für Väter noch selbstverständlicher ist, in der Arbeit zu bleiben, im Arbeitsprozess. Also die gehen nicht so leicht aus dem Arbeitsprozess raus oder reduzieren die Arbeit. Wobei ich Einzelfälle kenne, wo dann Väter oder ein Vater auch aus dem Arbeitsprozess gegangen ist, wenn die Kinder noch sehr klein waren, wenn sie alleinerziehend wurden. Und wie schwer es auch ist, dann in den Arbeitsprozess wieder reinzukommen oder auch mit diesem Selbstverständnis, mit dem Selbstbewusstsein. Wie sieht einen die Gesellschaft? Wie sehen einen die anderen Männer, Väter? Also da hängen ganz, ganz viele Fragen dran und das ist nicht ohne, sich damit auseinanderzusetzen.
Das Modell der normalen und heilen Familie scheint doch für viele Menschen nicht zu passen und zu funktionieren. Sollen deswegen alleinerziehende Eltern als Problemfälle per se betrachtet werden, um das Glanzbild der normalen Familie aufrechtzuerhalten?
Nein, die sollen nicht per se als Problemfamilie. Es ist ein Großteil, auch ein Drittel oder zum Teil bis zur Hälfte der Ehen sind geschieden. Also es ist eigentlich eine große Normalität. Ein Großteil der Gesellschaft bilden ein Elternfamilien, Alleinerziehende. Und ich glaube, dass es ein Bewusstseinsprozess ist. Das ist das Bild im Kopf, obwohl es das Bild ja kaum mehr gibt oder nicht in der Norm. In der Norm im Sinn von die Mehrheit in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass da das Bild oder im Kopf sehr nachhinkt. Das ist ja, die Realität schaut ja ganz anders aus.
Ja, in der Werbung werden immer Vater, Mutter, zwei Kinder gezeigt. Strahlend, glücklich.
Da, auf sowas achte ich gar nicht so, muss ich gestehen. Ich kriege das so nicht mit, vielleicht auch, weil ich selber lang alleinerziehend war und mich aber deswegen nie als Mangel erlebt habe, sondern ganz im Gegenteil, es gab Hürden, die waren schwierig, aber es erfüllt dann auch mit Stolz und Kraft, das geschafft zu haben. Also ich hatte so dieses Selbstbild nicht. Und in der Arbeit als Beraterin sehe ich oft, dass das Bild im Kopf ist und dass das viele schwierige Emotionen auslöst. Und sozusagen von der Vorstellung, die man hat, die loszulassen, um einen Blick auf das, was Realität ist, werfen zu können oder mit der Realität umzugehen zu können, dass das oft schmerzhaft ist oder schwierig. Aber die Realität als solche per se nicht ein Problemfall ist erstmal.
Die Familienformen sind sehr vielfältig, ebenso die Ansichten über das Konstrukt Familienvater.
Ein Familienvater?
Ja. Selbst linke Männer benutzen dieses Wort.
Naja, ein Familienvater, das ist so ein Wort, was ganz bestimmte Bilder auftreten lässt. So von der Rama-Familie, dann der Vater, der dann am Sonntag das Frühstück macht für die Familie. Ja, das ist so ein Stück, naja, mir würde fast das Wort Propagandawort einfallen. Ja, so Patriarchat lässt grüßen. Und die Wirklichkeit sieht so aus, dass sich einfach doch sehr viele Männer auch um ihre Familie und um ihre Kinder nicht so kümmern, wie es wünschenswert wäre.
Ja, und die anderen Extremfälle, die ketten sich im Superman-Kostüm ans Westminster.
Ich fände es sehr schön, wenn sich noch mehr Männer dazu entschließen würden. Und es gibt sie sehr wohl. Es gibt sehr wohl die Männer, die sich irgendwie auch in Hetero-Zusammenhängen um ihre Kinder kümmern.
Ja.
Die gibt es. Aber sie sind nicht wirklich so zahlreich, das muss man echt sagen.
Ja, sehr schade.
Ein Familienvater. Wie gesagt, die Familienväter habe ich selten kennengelernt, weil meistens die Mütter in die Sprechstunde kommen. Die so Familienmütter sagt man ja nicht. Der Familienvater, ja, das ist im herkömmlichen Sinne der Versorger, der Sorger, der Ernährer, der auf den Tisch haut, schimpft, der mehr erzieht als die Frau, aber das ist ja natürlich alles Klischee.
Ja, da habe ich eben leider etwas wenig Erfahrung, weil auch bei meinem Ex-Mann war es so, dass er nicht darauf gepocht hat, dass er so das Familienoberhaupt ist, ja. Und deswegen kann ich das nicht genau sagen.
Ein Familienvater. Ein Familienvater ist ein Vater, der für die Familie da ist, also präsent ist, glaube ich, im Kontakt und sich auch, glaube ich, sorgt für die Familie. Finanziell vielleicht auch sorgt. Also ich denke vor allem an die erste Zeit, wenn das Kind auf die Welt kommt, wo man das sehr deutlich zu spüren ist, wo der Vater eigentlich schon so einen Schutzraum bildet oder für den Schutz zuständig ist, dass die Mutter sich auch auf das Kind einstellen kann oder das Kind ein Nest bekommt, einen Schutzraum.
Familienvater In der Regel, also Familienvater, das ist eine einfache Frage und doch keine so eine so einfache Frage. Familienvater, der einfach ein Mann, der in einer Familie lebt, mit Frau und Kindern, der ist Familienvater. Früher war der Familienvater auch Familienernährer früher. Ne? Jetzt ist es auch nicht mehr so der Fall wie früher. Es ist oft auch, dass die Mutter, also die Partnerin, die Mutter ist, kann auch die Familie ernähren oder kann mithelfen. Und also dieses klassische Bild Familienvater, Familienernährer ist nicht mehr up to date, nicht mehr aktuell. Man sagt Familienvater, man sagt selten Familienmutter. Ne? Der Ausdruck Familienmutter ist nicht verbreitet wie Familienvater. Es ist einfach überholt, aber das sind halt bestimmte Ausdrücke, bestimmte Klassifizierungen, die von früher stammen. Die kriegst du nicht von heute auf morgen weg. Aber ein Familienvater hat man den Eindruck, wenn man das hört, dass er zuständig ist, dass er verantwortlich ist, dass er einfach für die Familie sorgt. Ne? Mhm. Aber es ist nicht mehr so wie früher einfach. Das Bild ist jetzt verschwommen oder das Bild ist Wanken oder das Bild ist nicht mehr so ganz richtig, ja.
Die allerletzte Frage, gibt es eine Familienmutter?
Gute Frage, sehr gute Frage. Im Sprachlichen gibt es das natürlich nicht, weil da gewisse Selbstverständlichkeiten einfach irgendwie der Geschlechtsstereotypen Rollenverteilung, ja, der Familienvater, da wird dann hervorgehoben, dass das ein Mann ist, der sich tatsächlich um seine Familie und um seine Kinder kümmert. Und das entsprechende Wort für die Mutter gibt es nicht. Mhm. Nie.
Eine Familienmutter, die Mutter, ja, ich sage ja, die Mutter ist meistens diejenige, die sich um die Kinder kümmert, um die schulischen Leistungen und die präsent ist, die dann mit den Lehrern redet, mit ihnen versucht, in Kontakt zu treten und zu erfahren, wie sich ihr Kind verhält und was ihr Kind für Probleme macht und schon auch mal erzählt, welche Probleme sie hat mit ihrem Kind zu Hause. Ja, das ist eigentlich meistens die Frau, die sich da kümmert und einbringt. Weniger der Vater. Das ist so gut wie selten.
Dieser Begriff ist nicht gängig, gell? Ich habe mir gerade auch überlegt, mit Familienvater, das sind wahrscheinlich Ideale im Kopf. Man spricht nur von der Mutter, nicht von der Familienmutter. Aber wahrscheinlich hat sie so oft den wichtigeren Stellenwert für die Familie als jetzt ein Familienvater.
Ja, finde ich schon, weil die Mutter ist ja der Ursprung der Familie eigentlich. Ohne sie gäbe es gar keine Familien. Da bin ich ganz konservativ.
Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum. Oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Erich Fried.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Das war die soziale Welt mit dem Thema Vielfalt Familie. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicitas Hübner, die auch für die Sendung verantwortlich war.